Was wichtig ist.
Willkommen bei Was wichtig ist, die 7. Ausgabe, glaube ich. Aljoscha, hallo.
Hi.
Hallo Christian.
Hallo.
Wir haben einen Gast und zwar meinen Bruder, Aljoschas Onkel. Und wir sind auf dem Chaos Communication Kongress, dem 31. in Hamburg. Soweit. Und im Hintergrund, falls ihr das hört, weiß ich nicht, findet auch eine Aufnahme statt. Auf einer größeren Bühne. Wir haben uns einen kleinen Podcast-Tisch hier geschnappt und wollen am dritten Tag, an dem die meisten Leute auf dem Kongress schon ein bisschen zerstört aussehen, wenn sie mittags hier reinfallen, mal darüber reden, wie es hier so auf dem Kongress ist, wie es vor allem ist, als Kind auf dem Kongress zu sein und wie es überhaupt so ist, dass man Fähigkeiten, technische oder handwerkliche vermittelt bekommt. Ja, das sind so unsere großen Themen, die fallen, ob man das jetzt mit irgendeiner OECD-Studie anfängt oder mal ein bisschen, wir machen es ein bisschen niedrigschwelliger. Und die erste Frage, Aljoscha, warum sind wir eigentlich hier?
Naja, also wir sind hier, weil wir halt eben etwas über Technik lernen wollten. Und also es gibt hier auch noch mehr als Technik und ja.
Naja, also ich kann mal so erklären, was so mein, ich hätte ja auch sagen können, Aljoscha, kannst du Oma und Opa gehen? Ich fahre mit Christian und Steffi nach Hamburg.
Nein,
das hätte ich sagen können. Aber warum ich wollte, dass du unbedingt mitkommst, war, dass mir wichtig ist, dass du verstehst, wie Sachen funktionieren oder dass du auch den Anreiz irgendwann bekommst.
Wir haben das ja nicht in der Schule gelernt.
Aus dir selbst heraus, genau. Verstehen zu wollen, wie Sachen funktionieren. Also, das, weil man sehr viel, also gerade jetzt mit den ganzen Gerätepark, den man so zu Hause hat, sei es irgendeine Spielkonsole wie die Xbox, sei es iPad, iPhone, also Smartphones, selbst Computer, dass alles so einfach im Prinzip mittlerweile ist, dass man sich gar keine Gedanken mehr machen muss, wie es funktioniert, sondern man es einfach benutzt. Könnt ihr jetzt mal kurz zu deinem Onkel Christian rüberschauen, der mal erzählt, wie es war mit dem ersten Computer, ob man den auch so einfach benutzen konnte. Wenn man den gestartet hat, war schon alles da und Touch und so?
Das war überhaupt nicht. Da war einfach nur ein blinkender Cursor also so und dann stand da Lord und dann musste man irgendwas machen. Also so und da war nichts drauf. Also so. Also das heißt, man hat den Stecker angesteckt, war nichts drauf. Und die ersten Erfahrungen mit Computern, die ich hatte, waren dann halt sozusagen, dass man dann mit Kassette noch, also so, das sind diese komischen Dinger mit den zwei Löchern da, wo da irgend so ein Band sich drin bewegt, also so, dann auch wirklich halt sozusagen Programme laden musste und teilweise wirklich halt sozusagen so halbe, dreiviertel Stunde lang warten musste, ehe dann ein Programm erstmal da war, also so.
Wow.
Und es gab beim Laden dann auch gerne mal Fehler, sodass man die Kassette wieder zurückspulen musste zu dem Punkt und dann nochmal neu laden.
Genau. Und natürlich gab es auch nicht sowas wie Internet oder sowas so, das heißt also Informationen halt sozusagen, wenn was nicht funktioniert hat, war überhaupt nicht zugänglich halt so frei, also so, sondern musste halt entweder Leute kennen, die das dann halt irgendwie einem Tipps geben konnten halt so, also so, was meist sehr verzögert war. Das heißt, man ist irgendwo hingefahren, hat mit jemand geredet, der hat was gesagt, da ist man wieder zurückgefahren, hat dann was versucht zu fixen, hat nicht funktioniert und so ging das manchmal auch ein oder zwei Wochen lang, also so.
Wow.
Ja, also selbst Spielen war nicht einfach. Also so ein Computerspiel, ich kann mich erinnern, dass wir mal probiert hatten, kennst du NHL, also so Eishockey auf der Konsole oder so?
Nein.
Ist so ein bisschen wie FIFA-Soccer, bloß halt mit Eishockey. Und das gab es dann halt 1993 oder 94 erstmalig mit Sprachausgabe. Und wir mussten uns da irgendwie, beziehungsweise Christian hat das ja dann gemacht, eine extra Startdiskette zusammenbasteln, damit genug Arbeitsspeicher da ist, damit die Sprachausgabe funktioniert, weil sonst hätten wir das nicht hingekriegt. Und das meinte ich halt, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss, damit die Sachen so funktionieren, wie man das möchte, weil von sich aus haben sie halt nicht so funktioniert. Es war halt einfach nicht da. Ja? Das ist ein super Fortschritt, dass das jetzt so ist. Und das, ich kann das auch gar nicht hoch genug einschätzen. Das führt halt dazu, dass im Prinzip jeder es benutzen kann, was früher nicht so der Fall war. Hat aber jetzt aus meiner Sicht durchaus auch den Nachteil, dass ganz viele Sachen benutzt werden, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, wie sie funktionieren und wie man sie halt mehr als nur benutzen kann. Also das heißt, wie man selber Sachen damit machen kann. Das heißt, so wie wir jetzt beim Podcasting normalerweise halt eigenes Mischpult aufbauen, Headsets kaufen, Aufnahme und so weiter, alles gelernt haben. Glücklicherweise müssen wir das hier nicht machen. Hier gibt es den Podcaster-Tisch vom Sendezentrum und Martin, der hier die Technik fährt. Vielen Dank übrigens an das, ich hätte beinahe Kamerakind gesagt, aber was auch immer. Weil wir setzen uns damit auseinander, um dann halt Sachen zu machen. Und das war so der Grund, weshalb ich wollte, dass du mit hierher kommst. Das war ein super Experiment, weil ich überhaupt keine große Erfahrung hatte, ob das hier gut für Kinder ist oder nicht. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen so aus deiner Erfahrung das hören, also wie es hier war, so die ersten Tage.
Okay.
Und zwar hatten wir angefangen mit Lockpicking, das heißt Schlösser knacken. Ne? Und dazu, das war gleich am ersten Tag, da haben wir Ulf von dem Lockpicking-Club aus Hamburg gefragt, ob er uns das erklären kann. Und jetzt, Aljoscha, wie war's? Erzähl mal, was war.
Also, er hat uns das erstmal erklärt, wie das geht. Ja. Danach haben wir auch schon versucht, die ersten Schlösser zu knacken.
Hm, wie geht's denn?
Naja, also es gibt halt eben so eine, ich sag mal so, Werkzeugkarte.
Guck mal hier aus, wir haben uns ein kleines Set gekauft. Und
dann, ja, so ein Set, also es gibt einen Spanner.
Hm, das ist im Prinzip, wie kann man das irgendwie beschreiben? Das ist wie naja, so zwei halt Haken, eben, ne?
Es sieht aus wie ein eckiges S.
Genau, genau.
Und der Mittelstrich ist sehr, sehr hoch.
Genau, und das, genau, und das steckt man ins Schloss rein.
Ja, oben oder unten, kommt drauf an, wie man spannt.
Hm, und dann muss man?
Dann muss man halt eben so etwas Druck aufbauen da.
Genau, als ob man schließen möchte schon, ne? Als ja. ob man Schlüssel reinsteckt und umschließen möchte, also aufschließen möchte. Mhm. So mit, in die Richtung drückt man den Spanner und dann?
Dann, also kommt drauf an, welches Schloss man hat, dann nimmt man die Schlange. Hm. Das ist halt eben so ein Werkzeug, das etwas geringelt ist, wie halt eben eine Schlange.
Vorne, ne?
Ja. Und das steckt man halt eben so, wie ob man pickt, hin und her und hin und her rein.
Genau. Und was, ja, macht, was macht das denn da drin?
Naja, halt eben, es drückt die Stifte runter, wodurch du dann, also es gibt 5 oder 6 Stifte, ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Klingt ja vom Schloss an.
Ja, und wenn man die runterdrückt, dann alle runterdrückt, dann hat man halt eben das Schloss offen.
Genau, weil das, darum geht's ja, ne? Also wenn man versteht, wie so ein Schloss aufgebaut ist, dann kann man es ja auch aufmachen. Ja? Also ansonsten nimmt man nur den Schlüssel, macht auf, okay, und hat dann keinen Schlüssel, kriegt man es nicht auf, Pech. Wenn du aber weißt, dass du halt die Stifte runterdrücken musst, damit der Schließzylinder, den du ja mit dem Spanner dann bewegst, sich bewegen kann, dann weißt du halt auch, wie du so ein Schloss aufkriegen kannst.
Ja,
danke. War ein bisschen frustrierend am Anfang, ne?
Ja, am Anfang habe ich gar nichts aufbekommen, aber dann später am Ende, da habe ich so wie alles eigentlich aufbekommen. Also ich habe die 3 geschafft.
Genau, also es gab so verschiedene Schwierigkeitsstufen der Vorhängeschlösser, die Ulf da hatte. Bis zu 4 und bis Nummer 3 hast du es geschafft. An Nummer 4 sind wir irgendwie alle gescheitert. Ne?
Da naja, Nummer 4 habe ich gar nicht anfangen können, weil wir dann schon losgegangen sind.
Aber Ulf hat dir noch ein bisschen mehr gezeigt. Der hat dir gezeigt, wie so Kinderzimmertüren oder wie ist das? Kinderzimmertüren, also normale Zimmertüren,
ja.
Was die für Schlösser haben.
Also bei Zimmertüren, da sollte man halt eben so einen Dietrich nehmen. Hm. Kommt drauf an, ob derjenige, der die Zimmertür hat, das einmal oder doppelt abschließt. Mhm. Doppelt ist schon schwieriger. Einmal, naja, das ist ziemlich leicht zu schaffen. Mhm. Also da muss man den Dietrich einfach so im Uhrzeigersinn drehen, bis er dann so auf eine Art Erhebung, sag ich mal so, stößt. Und die muss man dann halt eben wegschieben. Mhm. Dann ist das Schloss halt eben offen. Oder man hat ein doppelt geschlossenes Schloss. Dann muss man das halt eben nochmal machen.
Was ich total super fand, war, dass halt gerade für diese Zimmertüren hatte Ulf da verschiedene Modelle, die mit Plexiglas, also so transparent waren, sodass man sich genau angucken konnte, wie sind die drinnen aufgebaut. Das war ja bei Zylinderschlössern, ist das ja nicht so leicht möglich. Da muss man sich ein bisschen das vorstellen, beziehungsweise gab es ein paar Videos dafür. Und da konnte man genau sehen, dass man halt nicht vorne reingreifen soll, sondern nach hinten, wo der Schieber ist, der dann erst dazu führt, dass man halt den Riegel überhaupt bewegen kann. Ne?
Ja.
Genau.
Fandst du das spannend, das zu sehen, also so, ich das fand zu das verstehen wirklich, und sowas so?
Ich fand das wirklich sehr spannend, weil, also das kann halt eben nicht jeder. Das, und ich dachte eigentlich, das wäre auch viel schwerer. Also ich dachte, das wäre so eine Art richtige, totale Kunst, die man, wo man so richtig lange braucht, um das zu erlernen.
Ist auch ein schönes Beispiel eigentlich, weil sozusagen, bei, gerade bei Lockpicking, man schaut das erste Mal hinter irgendwas hinein, also so was einem sonst halt sozusagen im Alltag halt komplett verborgen ist. Da ist entweder ein Metall oder eine Tür da direkt da drum, also die Wangen von der Tür halt so. Und das Lockpicking zeigt einem sozusagen halt so, wie einfach das eigentlich hier drin ist. Und wenn man es einmal verstanden hat, ist eigentlich diese normalen mechanischen Schlösser jedenfalls halt sozusagen überhaupt kein Problem mehr. Ne? Also so, die sind dann halt nur noch ja, ein Stück Mechanik, was man einfach besiegen kann.
Genau, ja. Das Ding war halt, dass man... Es gibt halt verschiedene Typen, also es waren jetzt wie gesagt die relativ simplen Zylinderschlösser. Gibt ja dann nach oben offene Arten von Schlössern. Wir hatten es auch mit Zahlenschlössern probiert.
Ja.
Die von der Theorie her, wenn man ein bisschen Werkzeug hat, also wir hatten jetzt nur unsere Geldzähler-Daumen, die waren jetzt nicht so fein, mit ein bisschen Fingergefühl, kriegt man die relativ simpel auf. Also weil man halt nur noch drauf achten muss, wann es irgendwie klickt, ja, oder wie gängig sie sind. Und dann gibt es halt nur verschiedene Typen, ob halt der Bolzen wirklich dort ist, wo es Klick macht oder welche Zahl, also um welche der verschoben ist. Das war dann, also es ist ein bisschen ernüchternd, weil man dann halt auch ungefähr weiß, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Schloss für sein Fahrrad kauft oder für seinen Keller, welches Hindernis das wirklich darstellt.
Deswegen greife ich da nur noch in die Kategorie rechts oben. Also so.
Genau, weil, die teure.
Nee, im Supermarkt ist
ach so,
unten Supermarkt. Billig.
Also so. Ach so, Supermarkt ist unten billig.
Ja, genau.
Und genau, also das ist tatsächlich, also für mich war das auch jetzt ernüchternd, weil ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt nicht super geschickt oder so, habe es ja auch probiert irgendwie mit den Schlössern. Mhm. Und wir werden dann zu Hause mal das Werkzeug, was wir jetzt haben, an unserem Kellerschloss ausprobieren. Ich denke, das wird keine 2-3 Minuten.
Fahrradschlösser auch mal, also so.
Ja, aber da habe ich tatsächlich ein bisschen... auch in die Tasche gegriffen bei den Fahrradschlössern. Bin ja in Berlin gestählt, was sowas betrifft. Aber das hat mir sehr gut gefallen hier, also gerade diese Lockpicking-Area, also mit den Schlösserknacken. Das ist halt was sehr handfestes. Ja? Also man kann es anfassen. Das heißt, man muss nicht irgendwie in einem Rechner, es ist nicht ein Stück Software, was man erstmal nicht begreift, wo man sich erstmal vorstellen muss, wie es aufgebaut ist, sondern es ist was zum Anfassen. Jeder kennt ein Schloss. Man macht es selber auf und hat dann auch sofort diesen Effekt, dieses Schloss ist auf in der Hand. Ja, das ist ja so ein Aha-Erlebnis. Das fand ich super. Du bist dann, Aljoscha, mit zwei anderen Kindern, Julius und Leander,
ja,
zur Seidenstraße unten zum Knotenpunkt gegangen. Was habt ihr da gemacht und was ist die Seidenstraße eigentlich?
Also erstmal werde ich kapiert, was Seidenstraße heißt. Das ist eine Art Rohrpost.
Hm. Aus Abfluss, Drainagerohr ist das, ne?
Ja. Ja. Hm. Und also man baut sich erstmal so eine Kapsel. Ich war nicht komplett dabei, also ich bin erst so gegen Ende dorthin gekommen.
Hm. Woraus
also
sind denn die Kapseln meistens gebaut hier?
Naja, aus Flaschen oder Behältern.
Hm. So, aber Plastikflaschen, ne?
Ja, Plastikflaschen eher, weil das kann schon kaputt gehen auf der Bahn, weil das meistens ziemlich schnell ist.
Genau, und Plastikflaschen auch, weil es halt leichter ist natürlich. Hm? Weil sonst, wenn du hier so eine Glasflasche nimmst, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, die kriegst du nicht so leicht mit so bewegt da drin.
Ja.
Und was habt ihr da reingemacht? Habt ihr da irgendwie die noch ein bisschen also aufgemobbt?
Wir haben eine Botschaft reingemacht. Hm? Wir haben also... Julius eher gesagt, hat was geschrieben.
Hm.
Und Leander und ich haben halt eben Knicklichter genommen und zum Beispiel noch halt eben, also man braucht Tesafilm auf eher gesagt.
Tesa ist immer gut.
Tesafilm, Knicklichter und ein Behälter eher.
Genau, also eine, im Prinzip reicht, um das jetzt mal so für unsere Zuhörer zum vorstellbar zu machen, reicht im Prinzip so eine 1,5 Liter Flasche, Plastikflasche für ein Wasser. Die schneidet man auf, weil man nicht natürlich die Riesenflasche verschicken möchte. Nimmt den ein bisschen Teil von unten und von oben, packt was rein. Also Knicklichter zum Beispiel ist sehr einfach, weil man die halt so gleich so biegen kann. Dann kann man aber auch LEDs, haben ganz viele genommen, bunte blinkende LEDs. Dann klebt man das zusammen, packt es in das Rohr und dann von alleine geht es ja nicht los.
Ja, dann nimmt man noch so einen Staubsauger, schaltet den an. Da gibt es auch so ein Rohr, wo man das Ende vom Staubsauger reinstecken kann und dann halt eben ja die Rohrpost verschickt. Manchmal benutzen aber andere auch als Kommunikationsrohr, sag ich mal so, diese Abflussrohre und sagen zum Beispiel saugen oder...
Stimmt, das habe ich heute auch erlebt.
Ja, das war heute so, da war so ein Junge und am Bällebad war auch noch so ein Junge, wo die dieses Abflussrohr aufhatte und die haben dann dadurch kommuniziert.
Genau. Und
was auch ganz raffiniert war.
Das war, also man hätte sich quasi normal das nicht zurufen können, weil einfach ein bisschen Lärm da ist. Aber durch das Rohr ist der Schall halt durchgekommen und da konnte man sich halt die Kommandos nochmal zurufen, damit halt die Sachen auch wieder zurückgeschickt werden. Dieser Knotenpunkt da unten, das sieht ja so aus, als ob da so ganz viele von diesen gelben Drainagerohren, die kommen so in der Mitte des Saals runter.
Ja, das sind so 5 oder 6 Rohre. Genau.
Und die gehen dann halt in verschiedene Enden des Saals, beziehungsweise so ein bisschen raus auch. Und von dort kann man es wieder zurückschicken. Letztes Jahr war es ja so aufgebaut, dass man sogar bestimmte Bestellungen machen konnte. Das heißt, dass auch Getränke darüber verschickt wurden. Das ist schon sehr abgefahren.
Ja, das ist schon cool.
Und dieses Rohrpostsystem ist ja eins, was heutzutage gar nicht mehr so super aktuell ist. Ich kenne das aus einem Musikkaufhaus in Berlin am Moritzplatz, weil die über 4 Etagen sind die groß. Und die schicken dann halt bestimmte Sendungen und so weiter und so fort per Rohrpost.
Supermärkte.
Also Supermärkte schicken das Geld zum Beispiel von der Kasse per Rohrpost in den sicheren Bürobereich. Wir hatten früher im Verlag noch so Rohrpost. Die habe ich nur noch so die letzten Wochen erlebt, als ich da angefangen hatte und dann wurde die auch abgeschaltet. Und in Berlin, Christian, da kannst du vielleicht helfen, gab es mal ein ganz großes Rohrpostsystem Anfang, also vor fast 100 Jahren. Ne?
Also die Anlagen existieren meistens noch, also so, also zum Beispiel an der Oranienburger Straße, da ist ein altes Gebäude, was heute der Telekom gehört, was aber halt leer steht halt so. Da steht im Keller sogar noch die Rohrpostanlage und die kann man auch einmal im Monat, glaube ich, betrachten. Also so, das ist ein Riesending, das sind Riesenkompressoren, also so, da waren früher ganz viele Leute beschäftigt halt, dann die Rohrpost zu verteilen und die war direkt unterm Straßenpflaster, also wirklich 20, 30 Zentimeter unterm Straßenpflaster, unter der Pferdebahn ging der Rohrpost lang und Berlin hat ja, glaube ich, auch, wenn ich recht erinnere, das größte Rohrpostsystem Europas gehabt oder sowas.
Wow.
Genau, also so haben die das damals geschickt. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Art und Weise.
Das liegt heute noch da teilweise. Also genau. So teilweise bei Straßenbauarbeiten, also so finden die das noch. Also so. Und da sind, ich glaube, von Berliner Unterwelten sind das die Leute, die das da versuchen mit historisch aufzuarbeiten. Also so. Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wann das aufgehört hat und warum man damit aufgehört hat. Weil also jetzt ist klar, jetzt hat man, also für schnelle Kommunikation hat man jetzt im Prinzip elektronische Medien. Also man muss halt für Zettel und so weiter und so fort, schickt man halt eine Mail oder was auch immer. Da hat man früher, damit man die Treppen nicht steigen muss, halt die Rohrpost benutzt, um das schnell von Büro zu kriegen. Für Sachen ist klar, dass das halt super ist. Ja, keine Ahnung, warum. Also
das Telegrafensystem war sicherlich irgendwann schneller, ne? Also ja. Ich meine, wenn man überlegt, dass das zu Zeiten, wo noch Pferdebahn oder so existiert hat, war halt Elektrizität noch nicht ganz so stark verbreitet, also so. Und dann konnte man auch noch vor allem Sachen verschicken. Also ein Telegramm ist ja halt, du verschickst eine Nachricht halt so. Und eine Rohrpost hat ja vor allem den Vorteil, du kannst eine Sache verschicken, also etwas Physisches, also was Körperliches und so.
Ja. Ich kann noch kurz zu dieser Seidenstraße ergänzen, dass es gibt ja nächstes Jahr Chaos Communication Camp. Und dort wird die Seidenstraße dann nochmal richtig groß aufgebaut, also dieses Rohrpostsystem dann halt auf diesem Camp, was jetzt hier im Kongress nicht mehr so möglich war. Und mal sehen, was für Verrücktheiten die sich da wieder einfallen lassen. Ich denke mal, da wird vielleicht wieder mehr verschickt als nur mal ein Zettel oder eine LED-Flasche. War aber cool, oder?
Also ja, das war wirklich abgefahren.
Und vor allem relativ einfach, dass man halt, man braucht nicht viel als einen Staubsauger und so ein Rohr.
Und eine Flasche.
Genau.
Man hat, glaube ich, sogar mal überlegt, also so, ob man mit Rohrpost Menschen verschickt. Also so. Also man hat da halt
ja, das hatten wir auch überlegt.
Genau. Dass man riesige Kapseln hat, halt sozusagen, wo der Mensch drin ist, halt so, da wird die dicht gemacht, halt so. Und dann saugt irgendwas am anderen Ende und dann ist der Mensch dann quasi an der entsprechenden Station.
Also ich glaube, diese Ideen sind noch nicht ganz weg, ehrlich gesagt.
Nur das Problem wäre bei uns, dann hätten wir jemanden von uns zerschnippeln müssen.
Ja, okay, aber man könnte ja größere Rohre nehmen, ja, also mal die Rohre
eher.
Ja, genau, also mehr größeren Durchmesser. Und dann könnte man das vielleicht. Das ist, wie gesagt, technisch vielleicht interessant, aber müssen wir sehen. Okay, das war so, was du am ersten Tag gemacht hast. Am zweiten Tag war hier Junghacker-Tag.
Junghacker, oder?
Okay, wir streiten uns die ganze Zeit. Ich sage immer Hacker, er sagt Hacker. Ist eigentlich wurscht, du kannst beides sagen. Und das fing wieder früh an. Also wir sind die immer um 10 hier beim Kongress sind. Was habt ihr da gemacht? Also es waren Leute von diesem Projekt Chaos macht Schule, vor allem aus Dresden, von dem Dresdner Teil des Chaos Computer Clubs. Was haben die angeboten, Ayosha?
Naja, also es gab drei Sachen, die du machen konntest. Ich kann mich nur an zwei erinnern. Also du konntest eine Alarmanlage machen.
Genau.
Was eigentlich beim... also ich habe es nicht gemacht, was bei dem, was ich gemacht habe, ziemlich genervt habe. Ich habe einen Roboterkäfer gemacht.
Und dann gab es noch einen anderen, eine dritte Art von Käfer, die man auch machen konnte.
Ja, also ich hatte das Schwerste dort ausgewählt.
Ja.
Sagte man mir so.
Ja, war es auch so.
Ja, das war so. Also ich war danach ziemlich K.O.
Okay.
Und ich habe auch zweieinhalb Stunden dafür gebraucht.
Okay, was hast du genau? Also da haben wir uns den Namen von dem Mann, der euch da betreut hat, uns nicht gemerkt, beziehungsweise du dir nicht gemerkt. Die waren auch wieder sehr nett, hm, und sehr geduldig. Ja. Was genau musstest du da machen? Was hast du bekommen und was musstest du wie machen?
Also, ich habe erstmal eine Platine bekommen und den Bausatz.
Hm.
Die Anleitung auch, natürlich. Dann halt eben noch so ein Löter.
Lötkolben.
Stimmt, Lötkolben. Und also, das war jetzt nicht so einer mit 700 oder 800 Grad, sondern so 150 bis 450 Grad. Ich habe so auf 300 bis 350 geschaltet.
Hm.
Also, habe mich dreimal verbrannt, aber es war jetzt nicht so eine schlimme Verbrennung wie von dem Nachbarn bei mir. Ja, da, also die, wir haben auch noch so einen Lötzinn bekommen, damit man das so halt eben, ich sag mal so festkleben kann.
Genau, festlöten, festkleben, klar.
Ja.
Was habt ihr dann auf die Platine gelötet?
Naja, die Einzelteile, die im Bausatz waren, zum Beispiel den Motor oder, ja.
Den Chip?
Was?
Den Chip, Leuchtdioden.
Ja, also es gab ziemlich viele Sachen dort.
Und ist dir das leicht gefallen? Oder?
Es war an manchen Stellen ziemlich einfach, aber an dem ersten Teil, da musste ich irgendwie 20 Mal löten, bis das fertig war. Also das war schon... Da brauchte man schon Geduld beim ersten.
Und Geschicklichkeit wahrscheinlich auch.
Ja.
Weil es halt ziemlich klein, also die Platine, können wir irgendwie mal erklären, wie lang ist die ungefähr? 7 Zentimeter, würde ich sagen, und vielleicht 2 Zentimeter breit.
7, 6 oder 8 Zentimeter.
Genau, also relativ klein, deswegen ja auch so.
Ja, und die Einzelteile wiederum waren meistens nur ca. 2-3 Zentimeter groß.
Wenn überhaupt so groß.
Ja.
Oder noch kleiner, genau. Was fandst du da am schwierigsten oder was hat dich da am meisten herausgefordert, dass man so viel Geduld haben musste, dass man sich so konzentrieren musste oder dass man so geschickt sein musste?
Naja, einfach meine Finger sind jetzt nicht mehr die kleinsten, wodurch man einfach viel, viel Fingergefühl haben muss oder halt eben kleine Finger. Und manchmal bringt es einfach Leute zum Ausflippen, wenn die das irgendwie stundenlang an einem Teil versuchen und das nicht hinbekommen.
War das dein erstes Mal übrigens, dass du gelötet hast?
Ja.
Okay. Das ist mir nämlich dann auch aufgefallen, dass du das ja noch gar nicht hattest irgendwie.
Naja, in der Schule haben wir es nicht gelernt.
Genau. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass ihr das in der Schule gar nicht gelernt habt. Bei uns gab es so ein...
Ihr hattet das ja in der Schule.
Ja, zum Teil. Also es gab halt ein Fach, das hieß Werkunterricht. Und... Da haben wir halt gelernt, wie man mit bestimmten Werkzeugen umgeht. Also ganz elementar natürlich Säge, Pfeile. Ich habe noch nie wieder in meinem Leben so viel gefeilt wie im Werkunterricht. Bohrmaschine war aber dann halt nicht so eine Handbohrmaschine, wie wir zu Hause haben, sondern war halt so eine mit so einem Hebel zum Runterdrücken.
Ja, das nennt man so, glaube ich, Lutsche.
Lutsche. Nee.
Na, bei uns hieß es Lutsche.
Wo?
Da,
du meinst jetzt was anderes. Du meinst jetzt, wenn du beim Löten... zu viel Lötzinn drauf hast oder so oder dich verlötet hast und das wieder abmachen möchtest. Das war das mit der Lutsche. Ich meinte jetzt so eine Bohrmaschine, die halt steht Und dann machst du den, meinst du, Brett oder so, was du bohren möchtest, da drunter, machst es fest und dann machst du die Bohrmaschine an und ziehst die runter, dann steht die halt fest.
Ah, okay.
Ja, da ging es auch um so reine, man hat halt auch so Sicherheitssachen beigebracht bekommen, wie dass man vielleicht mit langen Haaren nicht dicht an der Bohrmaschine steht, sondern
Haarnetz hat oder sowas.
Also. Haarnetz, Helm.
War das bei dir mal das Problem?
Nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine langen Haare, aber das einfach so oder wenn man auf Metall bohrt, dass man vielleicht eine Schutzbrille aufsetzt, damit die Späne nicht ins Auge fliegen.
Auch bei Holz.
Eigentlich auch bei Holz, stimmt.
Ja, bei Holz, bei Metall sind es doch eher Splitter oder so.
Ja, so Metallspäne. Und.
Out.
Aber es war nicht nur so.
Das war nicht nur Werkunterricht im Sinne von diese physische Materialbearbeitung. Es war auch halt sozusagen, ein Teil war Elektrokunde gewesen. Das heißt, wir mussten richtig Elektropläne zeichnen, halt so, also so ausrechnen, wie was für Ströme da lang fließen, also so, dann halt teilweise das auch selbst zusammenbauen. Also erstmal auf so einen kleinen Steckkasten, also so, und dann später dann teilweise auch halt ein bisschen löten, also so.
Genau. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich gerade so leichtes Verständnis, ich fange mal so an, was eine Reihenschaltung oder eine Parallelschaltung ist beim Stromkreis. Davon hast du gestern gesagt, wusstest du gar nichts, was das sein soll?
Nee.
Und das fand ich halt schon so ein bisschen verwirrend, ja. Bis 6. Klasse jetzt?
Ja.
Und okay, ich weiß halt nicht, für mich ist halt die Frage, weil die ganze Zeit, also diese Diskussion, jetzt vielleicht nicht bei dir in der Schule, Joscha, aber so jetzt so in Medien oder was Eltern und Lehrer so rumdiskutieren, ist halt, dass Kinder nicht programmieren lernen oder dass halt weil es die Eltern auch nicht können, aber auch es geht auch um elementaren Umgang mit Computern, der häufig nicht adäquat beigebracht werden kann oder wird. Aber mich hat halt verwundert, dass in dieser Diskussion überhaupt nicht mehr die Rolle spielt, dass man halt auch so grundlegende andere Fähigkeiten nicht vermittelt bekommt. Ja, also wo soll man denn halt das Bohren lernen? Das lernt man dann halt vielleicht zu Hause. Aber ich sag mal so, den anderen Kram, das kann man nicht alles zu Hause machen, weil nicht jeder hat irgendwie eine Werkbank zu Hause, wo mit Schraubstock und so weiter.
Und nicht jeder hat einen Lötkolben bei sich.
Ja, das auch nicht. Genau. Und das hat mich verwirrt. Also das, ich weiß nicht, Aljoscha, vielleicht kannst du sagen, irgendwie, kennst du Leute aus deiner Klasse, die mit solchen Sachen woanders umgehen gelernt zu haben?
Nee.
Gar nicht.
Nein.
Ja. Das heißt nicht, dass man das unbedingt braucht. Und für mich ist bloß das Problem, wenn man halt es nicht beigebracht bekommt, dass man überhaupt nicht lernt, dass es halt auch ein Teil ist, mit dem man sich beschäftigen kann.
Kein Werkzeug. Also was man nicht gelernt hat, ist halt kein Werkzeug. Man benutzt es nicht. Also so. Also Fähigkeiten sind ja wie Werkzeuge. Also so.
Genau. Und naja, ich habe mir jedenfalls danach, also als ich das festgestellt habe, dass du gar nicht sowas wie Werkunterricht hast und so, ich dachte, ich muss in der Schule nochmal nachfragen, was eigentlich, ob das prinzipiell zum Beispiel, ob das jetzt nur für Berlin ist, ich muss immer rausfinden, ob das an deiner Schule jetzt so war oder ob das überhaupt nicht mehr, also auch oder ob das später kommt, ich weiß es nicht. Ich muss mich da mal erkundigen, mir ist das völlig an mir vorbeigegangen, dass es sowas gar nicht gibt.
Also muss man auch sagen, wir sind ja in Ostdeutschland, also hinterm Vorhang halt sozusagen halt in die Schule gegangen halt so. Meine Erfahrung aus den Gesprächen mit Freunden, Gleichaltrigen ist halt so, dass halt in dem Unterricht halt dass dort keine Rolle spielt. Also so.
Finde ich irgendwie auch schade, dass es das nicht mehr gibt.
Es gibt manchmal engagierte Werkkundelehrer, die halt ein bisschen sowas machen. Also so, da gibt es dann sowas wie Werkkunde ein bisschen halt so, aber ja.
Aber sonst nicht als richtiges Unterrichtsfach.
Nicht geregelt, genau. Hm.
Schade.
Du hast heute dann, also am Tag 3, als wir um 10 hier ankamen, schon wirklich sehr, sehr leer war, weil die Leute viel nachts noch feiern und sich noch Fnords angucken, hast du einen Ring geschmiedet. Wie war das eigentlich?
Naja, also ich war erstmal total aufgeregt. Also erstmal dachte ich irgendwie, als das mir gesagt wurde, das wäre ein Scherz. Und
was war ein Scherz?
Na, als ich erfahren habe, dass wir heute einen Ring schmieden, da dachte ich erst, das wäre irgendwie jetzt ein Scherz.
Hm.
Und also ich war danach total aufgeregt, dass ich dachte, es wäre so richtig, richtig schwer. War es eigentlich gar nicht. Es war, ehrlich gesagt, fand ich leicht. Ich hab so anderthalb Stunden oder eine Stunde gebraucht.
Anderthalb. Fang mal von vorne an. Also was haben sie dir denn gegeben?
Na, erstmal haben die mir so in, etwas in der Größe eines Armreifs so Silber gegeben. Mhm. Das musste ich dann abtrennen. Mhm. Ein Teil, wie groß ich den Ring haben wollte.
Mit einer Schere oder wie?
Nee, mit so einer Art Säge. Also so einer, ja.
Metallsäge.
Na, nicht so eine Säge zum Baumfällen, sondern so eine kleine Holz...
Zeig mal kurz, wie groß war die so? 15 cm oder wie lang?
Ja, 15 cm und da war halt eben so...
Ein sehr feines Sägeblatt eingespannt.
Ja.
Hm, okay.
Ja, dann musste ich das Metall halt eben erstmal abtrennen, dann feilen.
Hm, warum hast du es gefeilt?
Naja, damit die beiden Seiten noch gerade sind. Also die müssen halt eben, ja, es muss ja halt eben so kreisförmig sein.
Am Ende der Ring muss dann kreisförmig sein, genau.
Ja, und da müssen halt eben die beiden Seiten zum Biegen halt...
Ach, die Enden, ne? Die Enden müssen gerade
abgeschnitten sein. Ja, damit man das halt eben so... Oder halt eben zum Beispiel... Manche Leute machen es auch so, dass es so schräg, schräg ist.
Hm, okay.
Ja,
und aber es muss auf jeden Fall irgendwie ineinandergreifen, zusammenpassen. Ja. So, als ob man eine Brücke baut und beide Enden, die aufeinander zukommen, müssen ja auch irgendwie zusammenpassen. Ja. Hm? Genau, okay.
Dann musste ich den Ring biegen. Also das musste ich etwas eigentlich mit der Hand biegen. Ich hatte so eine Zange, damit das mir nicht ausrutscht. Das Biegen ging jetzt nicht so, dass... Also es ging nicht so, dass man alles gleich biegen konnte, sondern man musste etwas auch mit einem Plastikhammer arbeiten, damit das so reingebiegt wird.
Okay, aber ihr habt es nicht erhitzt oder so?
Na, erhitzt haben wir es erst danach.
Okay.
Also dann danach haben wir halt eben einen Lötkolben genommen. Der war jetzt so 700-800 Grad heiß. Und dann, ja... Also, ich habe den Ring erhitzt. Der wurde erst rot, dann schwarz.
Hm.
Als er rot aussah, wurde er danach kurz orange. Und den musste ich dann ins Wasser stellen, weil ich meine, ich muss den ja auch irgendwie anfassen. Der wurde dann halt eben in so eine Art Säure gesteckt, damit das Silber wiederkommt. 1-2 Minuten drin gewesen, wurde in Wasser getunkt, kurz drin und abgetrocknet. Dann musste ich schon also den Ring so dünn machen, also damit der breiter ist und dünner. Ja, dann war ich schon fast fertig. Also nur noch etwas schleifen und polieren, das durfte ich nicht selber machen, also musste ein Erwachsener machen. Das
war in so einer Schleifmaschine, ne?
Ja. Ja, und dann sah er schon ganz gut aus.
Und auch dort, die Leute, die dir das erklärt haben, war es alles verständlich?
Ja, die waren sehr gut verständlich und auch sehr, sehr nett. Also es waren drei Leute dort und ich habe gesehen, das war nicht vielleicht für die, weil ich glaube, eher gesagt, eine Person musste sich um vier Personen kümmern.
Mhm.
Und das haben die richtig... Also die haben das richtig gut hingekriegt.
Cool. Soweit die ganzen praktischen Sachen, die du hier gemacht hast. Wie fandest du das?
Also ich finde es hier erstmal erstaunlich, weil ich habe das mir total anders vorgestellt. Also ich habe es mir eher so kleiner vorgestellt, aber es ist ja riesig.
Ja, wie viel sind hier? 10.000, 11.000? Nee, aber sie so, also über die, also an einem Tag, ja. Aber so, was sie so an Tickets so an sich verkauft haben, war, glaube ich, so in die Richtung schon.
11.000, 12.000.
Ja. Aber wie gesagt, nicht an einem Ort.
Ja, aber die verkauften Tickets.
Mhm.
Und ja, also ich habe es mir total anders vorgestellt. Ich dachte, das ist jetzt so ein riesiger Hightech-Kram, aber das ist jetzt nicht nur Hightech. Also es ist hier auch ganz viel Handwerkliches und...
Ja, vielleicht ist auch einfach, es fehlen auch immer mal die Hüllen bei der Hightech hier, würde ich mal sagen. Das ist so das, was es häufig so unterscheidet, weil diese Platinen, die du sonst in Computern ja auch drin hast, die siehst du ja nicht. Ja? Also am Computer kannst du meistens gar nicht mehr aufmachen richtig oder so. Und da sind ja überall auch nur Platinen drin. Also ist jetzt nicht.
Ja, wenn man.
Ist natürlich auf einem anderen Level da alles. Also da werden viel mehr Operationen ausgeführt und da gibt es dann halt auch mehr Prozessoren im Zweifelsfall. Aber vom Grundsatz her hast du das da schon drauf.
Außerdem ist es hier jetzt auch nicht so für Erwachsene, nur für Erwachsene, sondern. Also es gibt auch zum Beispiel Kidspace, heißt es.
Genau.
Das ist so halt eben eine Art Kinderetage, wo auch manchmal Erwachsene kommen. Und da gibt es Videospiele, eine Lego-Ecke und so ein kleines Bällebad. Was es auch nochmal in größer gibt.
Für die Erwachsenen unten.
Ja, nicht nur für die Erwachsenen auch.
Ja, stimmt, wir waren vorhin unten im Bällebad.
Ja, da haben wir eine Bällschlacht gemacht. Bällschlacht. Also ich würde das hier eigentlich für alle weiterempfehlen.
Ja, hast du dich, also du sagst halt, das ist für Kinder auch ganz cool. Hast du irgendwie so Berührungsängste gehabt? Also, oder war es so, man kann hier jeden ansprechen?
Nee, eigentlich kann man hier wirklich jeden ansprechen, weil das haben wir auch mit Julius und Leander ausprobiert. Also da hat uns zum Beispiel, da hat jemand so einen 3D-Drucker gebaut. Der hatte drei Tage zum Bauen gemacht und, glaube ich, 3 Monate zum Programmieren oder so.
Mhm.
Es war nicht andersrum, was ich, wow, krass fand. Und wir haben jemanden angesprochen, der hat eine Drohne gebaut.
Stimmt, das habe ich heute auch noch gemacht, weil ich das interessant fand und überlegt habe, selber sowas irgendwie zu bauen. Da schwebten halt so kleine Drohnen irgendwie durch den Saal. Und ich dachte, ah, sowas hätte ich auch gerne. Und die bauen aber erst ab einer Größe von 20, 25 Zentimeter selbst, weil vorher sich das nicht lohnt, beziehungsweise mit dem Werkzeug auch ein bisschen schwierig wird alles. Also das heißt, die kleinen Drohnen sind so fertig gekaufte Drohnen, die hier so rumfliegen. Und die großen sind dann halt zum Bauen und dann rumfliegen. Was, also dieser Kongress besteht ja nicht nur daraus, dass man hier baut, also obwohl es einen sehr großen Teil in Anspruch nimmt. Es gibt ja auch viele Vorträge.
Die sind, jetzt nicht so mein Ding ist.
Ich wollte sagen, die jetzt nicht so kindergeeignet sind. Du warst bei der,
dort eingeschlafen.
Genau, bei der Keynote von Alec Empire bist du eingeschlafen, aber ich denke, da warst du nicht der Einzige. Und das ist.
Eben kein Wort verstanden.
Ja, das ist nämlich der andere Punkt. Also extrem viel von diesen ganzen Sachen ist halt auch auf Englisch dann. Das wäre dann halt, selbst wenn du dich dafür interessieren würdest, ist das halt noch die nächste Barriere für Kinder, dass du halt an der Sprache noch arbeiten musst. Du hast jetzt wie lange schon Englischunterricht? Vierte Jahr, ne?
Vier, fünf Jahre.
4 Jahre, glaube ich, ne? Ab der 3. Klasse. Genau.
Ne, 2. Klasse hatten wir auch schon nicht.
Ach so, okay. Wunderbar. Wenn du jetzt nochmal so, wenn du jetzt so in die Schule quasi zurückkommst, was würdest du deinen Kumpels erzählen, was das hier eigentlich war?
Naja, also hier ist es jetzt nicht so Hightech-Dings, da bummst du alles. Also es ist schon weiterempfehlen für alle Altersklassen, finde ich, für fast alle.
Ja, aber zum Beispiel habe ich überlegt, wenn wir vielleicht nächstes Jahr wieder hierher fahren, ob es vielleicht besser ist, damit du nicht alleine rumläufst, sondern zum Beispiel so, wie du mit Leander und Julius rumgelaufen bist. Also
ein
so,
Freund von mir mitnehmen?
Dass vielleicht ein Freund noch mitkommt und wenn du dem sagen müsstest, warum sollte der hier mitkommen? Oder die, wer auch immer.
Naja, auf jeden Fall einfach, weil Anton ist ja noch, ich sag mal so etwas klein dafür.
Hm.
Also nächstes Jahr könnte das vielleicht schon klappen, aber.
Naja, erzähl mal, also wenn du halt einem Freund sagen müsstest, hier, was ist toll, was. Deswegen musst du hier mitkommen. Was ist eigentlich so der Punkt?
Naja, also, dass es hier einfach nur, ich sag mal so, dass es hier einfach viele, viele Sachen gibt, die man einfach nicht irgendwo anders richtig machen kann.
Mhm.
Zum Beispiel ein Ringschmieden kann man ja auch nicht jeden Tag überall machen. Oder einen Roboterkäfer bauen.
Man kann einfach verrückte Sachen erkunden. Also, ja. So, also ich muss sagen, sind ja 6000 Verrückte hier, also so, also im positiven Sinne, also so. Und jeder trägt diese Ideen mit sich rum, also so, und jeder präsentiert sich hier auch so ein bisschen. Und du kannst den immer fragen, also wenn es dich interessiert, fragst du ihn einfach. Und die sind nicht hier, um sich hinter einer Wand zu verstecken. Das machen sie 364 Tage im Jahr sonst halt so, also so. Außer natürlich, wenn sie in den Club gehen, also so. Aber Aber die kommen ja explizit hierher, damit sie gefragt werden. Sie wollen das zeigen. Sie wollen, dass andere Leute das mitmachen, damit andere Leute auch genauso verrückte Ideen entwickeln, genauso verrückt werden. Also so.
Ja.
Eigentlich eine große, große Krankenstation hier. Also so.
Ja, es ist.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne, ja, auf jeden Fall.
Das mit dem Fragen war für mich ja auch so der Punkt. Also, es heißt, ich sehe jetzt hier nicht irgendwelche Videos, das kann ich auch am Rechner zu Hause machen, sondern man kann es im Zweifelsfall anfassen, man kann direkt mit den Leuten sprechen, man muss sich jetzt nicht erstmal alles so durchlesen, wie was funktioniert, sondern man kann sich auch ein paar Sachen erklären lassen, man kann es sich direkt anschauen, im Zweifelsfall halt auch mitbauen. Unten gibt es halt, also es ist ja nicht nur für Kinder irgendwie so, dass die löten lernen müssen, sondern auch Erwachsene müssen das. Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich gelötet habe, da stand noch eine Mauer. Also ich müsste das jetzt auch mal anfangen. Und das kann man da unten genauso. Da gibt es dann kleine Sets mit Mini-Computern und Arduino oder sonst was, wo man dann halt anfangen kann, selber sich Sachen zusammenzubauen und ganz viele Stationen. Man kann sich dazusetzen und das, was dich interessiert, das finde ich halt so spannend irgendwie. Damit kannst du dich immer mehr beschäftigen, da kannst du vertiefen. Und ob das nun Hardware-Hacking ist oder halt Software-Hacking, das ist halt völlig egal. Ja, und das ist halt alles irgendwie eine große Mischpoche hier. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr.
Du kannst auch jederzeit das Zeug nehmen. Du kannst einfach auch beginnen, weil du musst ja nicht halt sozusagen. Du musst jetzt nicht.
Fertiges mitnehmen?
Ja, das sowieso. Also so, aber halt so auch, wenn teilweise Software notwendig ist, die Leute stellen dir das ja alles zur Verfügung. Also so. Das heißt, du kannst ja sozusagen, du kriegst das alles ja quasi, also nicht geliefert, also, aber du kannst es halt abgreifen von denen, also so mit denen, ja. Dass dann halt sozusagen die zeigen dir, wie das funktioniert und dann kannst du das einsetzen. Also so.
Oder man kann einfach was von den anderen lernen zum Beispiel.
Genau.
Ich meine, hier sind 6000 Leute, also da wird schon jemand sein, der dir bei manchen Sachen helfen wird.
Hm. Ja, was für mich so ein Punkt war, also ich habe vor allem mich dann halt so mit Sachen beschäftigt, gerade halt Jugend hackt irgendwie, wie kann man, weil es halt diese Probleme gibt mit der Schule, dass sie halt in diesem Bereich überhaupt nicht mehr eingreift. Oder Wissen vermittelt, ob sie es kann oder weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht kann sie es auch nicht mehr. Aber wie man es halt trotzdem schafft, Kindern das zu vermitteln und auch Erwachsenen. Ja? Also ich nehme mich da ja nicht aus. Es gibt ja unglaublich viele Sachen, die ich halt, wenn ich selber nicht mal den blassen Schimmer habe. Und ich hatte immer zum Beispiel bei diesem Kongress so den Gedanken, oh mein Gott, ich bin kein Nerd, ich habe hier nichts zu suchen. Und das ist tatsächlich gar nicht so der Punkt, sondern man muss sich erstmal dafür interessieren. Und dann sich darauf einlassen und sobald man neugierig ist, ist eigentlich alles gut. Und das trifft eigentlich mit vielen Sachen zu. Ich habe mir halt jetzt dann angeguckt, es gibt halt diese eine Initiative, die halt nennt sich halt Jugend Hackt. Da wird einmal im Jahr werden halt Jugendliche aus Deutschland zusammengesammelt für 2 Tage und die bauen dann, entwickeln gemeinsam eine Idee und bauen die dann halt in 2 Tagen. Setzen sie um, Software- und Hardware-mäßig. Das heißt, die bauen irgendwie kleine Computer. Der eine Junge, das war ziemlich witzig, die hatten halt die Idee, dass sie ein Armband bauen, das immer blinkt oder vibriert, wenn man in der Nähe von einer Überwachungskamera ist. Die Idee ist schon mal super. Und die sind dann halt, während sie das gemacht haben an den 2 Tagen, auf verschiedene Schwierigkeiten gestoßen. Zum Beispiel, dass halt gar nicht so einfach ist, diese Daten erstmal zu finden, dann das zu vermitteln, das heißt, irgendwie muss das Gerät ja kommunizieren, wo man ist. Was sie aber geschafft hatten, war auf jeden Fall ein Armband zu drucken mit LEDs drin, das zu verbinden und es hat dann auch geblinkt, es hat vibriert und so weiter und so fort. An der Software sind sie ein bisschen gescheitert, weil, wie gesagt, die Implementierung mit den Daten nicht so einfach war. Aber das war halt so, der Punkt fand ich gut. War aber halt, dieses Jugendhackt ist halt was eher für Kinder, also die Zielgruppe ist auch 12 bis 18, auch für Kinder, die halt schon irgendwie Vorkenntnisse haben. Also wie kriege ich das natürlich hin? Weil wenn ich jetzt Aljoscha sage, hier geh mal zu Jugendhackt, ich glaube, der wäre fehl am Platz. Und wie kriegt man das hin? Und jetzt gucke ich dich an, Christian, weil du eines dieser Beispiele bist, die trotz Schule irgendwie dann was mit Computer gemacht haben. Mhm. Wie kriegt man das hin, irgendwie, dass man anfängt, Programmieren zu lernen? Und warum macht man das eigentlich, wenn man in der Schule ist?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich eher sagen, also so eine andere Zeit, komplett andere Zeit. Also das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Also zu meiner Zeit, also als ich damals jung war, halt so, gab kein Internet, ne? Also so, oder das war vor allem nicht im Elternhaus verfügbar, wenn es das gab. Also so, es war kurz nach der Wende. Wir sind gerade frisch nach Berlin gezogen. Also so, also auch keine tiefe Verwurzelung in der Stadt gewesen. Also so, es war sowieso alles gerade anders halt so. Und ich bin dann in die Volkshochschule gegangen. Also das heißt sozusagen, ich bin nach der Schule nochmal in die Schule gegangen. Und dort gab es Programmierkurse halt so, und dann habe ich mich halt sozusagen hingesetzt und habe dann halt sozusagen halt so 4 Stunden pro Woche halt sozusagen da programmieren gelernt. Das war sozusagen meine ersten Schritte, also so. Und dann fing das an mit 14, 15, also so, dass ich quasi fast im ganzen Bezirk der Einzige war, der programmieren konnte scheinbar, also so, dass dann halt irgendwie oder mit Computern gut umgehen konnte und dann ständig Leute da waren und dann konnte ich so die ersten Sachen Geld verdienen und dann hat sich das irgendwie entwickelt, also so, keine Ahnung, also so. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist das alles irgendwie ein Stück einfacher. Also so, es gibt halt, als Erwachsener gibt es halt so Initiativen so für Frauen, speziell so Rails Girls oder sowas zum Beispiel halt, so, also so, die halt
wunderbar. Die übrigens 20 Meter links.
Ja, genau, also so, die wunderbare Initiative haben halt sozusagen, wie man das halt sozusagen einfach Rails lernen kann oder sowas halt so. Für Kinder gibt es so kleine Dojos, also so Programmierspiele halt, also so, dass man erstmal daran überhaupt rankommt, also so.
Zum Beispiel das Cola-Dojo.
Genau. Sowas zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere Sachen, da lernt man spielerisch ein Spiel zu programmieren, also so halt, so, das ist super, da am Anfang sind das kleine Schritte und später musst du immer mehr größere eigenständige Schritte gehen, also so, das heißt, das sind auch so super Sachen, ich spiele die halt ab und zu mal selbst durch, um das mal zu sehen, wie sowas funktioniert halt so. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ehrlich gesagt kein gutes Rezept dafür, wie man jemandem was beibringen kann. Also so, also.
Ich kann ja mal kurz erzählen. Wir haben ja jetzt seit fast einem Jahr, nehmen wir uns ja vor, zu so einem Coder-Dojo in Berlin zu gehen. Das ist ganz lange daran gescheitert, dass immer, wenn das Coder-Dojo war, ich an dem Wochenende arbeiten musste. Das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. Und am 10. Januar werden wir endlich zum Coder-Dojo gehen.
Yay!
Bin mal gespannt. Und wir werden berichten hier im Podcast.
Bin ich auch gespannt.
Ja.
Ich höre seit einem Jahr diese Geschichte. Also
genau, so, sag ich ja.
Und ich habe da auch schon versucht, so einige Links rumzuschicken oder sonst irgendwas.
Es ist super schwer. Also es gab jetzt zum Beispiel auch das Hasso-Plattner-Institut hatte so einen Online-Kurs, der super gut war. Ich empfehle dem HPI, das vielleicht mal nicht am Jahresende so November, Dezember zu machen. Das ist so, habe ich jetzt festgestellt, wirklich die absolute Hölle, wo man abends mit allen Sachen beschäftigt ist, aber nicht mehr mit, ich setze mich mit meinem Kind hin und wir lernen mal programmieren, weil für mich, ich habe ja quasi den gleichen Wissensstand wie Aljoscha, was das echt betrifft. Ja. Und würde das halt genauso.
Also null.
Richtig. Würde es halt genauso lernen.
Mich interessiert das ja immer halt so, weswegen ich das, wenn mir auch die Kindersachen anschaue, ist halt so, ich habe ein Team von Entwicklern, von 50 Entwicklern halt sozusagen unter mir, die alle unterschiedlich gut sind halt so und die muss ich auch mal betreuen und ich habe immer das Gefühl halt sozusagen, was bei Kindern wirkt, funktioniert bei Erwachsenen meistens auch, also so, natürlich in leicht abgewandelter Form, also so, nicht mit so einem ganz so kleinen Belohnungssystem, also so, aber deswegen interessiert mich sowas immer, also so, deswegen bin ich immer gespannt und auch mit meiner Freundin zusammen, also so, die zwinge ich auch mal zu programmieren, also so. Nicht ganz so schlimm. Also so, aber dann sie ist dann auch immer ganz erstaunt darüber, halt sozusagen, dass am Ende was rauskommt, was dann halt sozusagen funktioniert. Also,
ja. Ja, ich kann noch sonst mal noch erzählen hier vom Kongress kurz. Neben diesen Talks und neben diesen ganzen Assemblies, also diesen ganzen, wo die Leute sitzen und basteln und programmieren, gibt es halt auch noch diesen Punkt mit den Workshops. Das ist gar nicht so schlecht, um mal schnell einen Einstieg zu finden in ein Thema. Das heißt, wenn man sich das anguckt im Programm, das ist gar nicht so übersichtlich leider mit den Workshops. Also während die Talks wirklich sehr übersichtlich dargestellt sind, ist es mit den Workshops nicht ganz so, ich sag mal, die Einstiegsschwelle da, die zu finden, ist ein bisschen, da wird ein bisschen mehr verlangt. Aber wenn man das geschafft hat, ist es halt so, wenn man sich für ein Thema interessiert, kriegt man dann relativ guten Start in das Thema. Weil das lohnt sich mal richtig. Das finde ich gut und vor allem, weil sie halt auch von der Größe sehr modifiziert sind. Es gibt immer die Möglichkeit, hier schnell Workshops anzubieten. Selbst wenn man die nicht in diesem Plan hat, dann hängt da einfach ein Zettel. Hier übrigens ist dann Arduino-Kit 3,5 Stunden Workshop bringt mal, wenn ihr das Kit gleich kaufen wollt, hier noch das Geld mit. Ansonsten Spende, danke, tschüss. Und dann stehen da plötzlich 50 Leute und löten. Ich finde das ziemlich super.
Ihr könntet eigentlich auch sofort beginnen, ne? Also ihr habt ja zu Hause einen Raspberry Pi.
Ja.
Der da liegt,
verstaubt.
Ja. Ja, genau. Und Raspberry heißt Himbeere.
So ein Minicomputer halt.
Minicomputer halt so. Und ein Ding, mit dem könntet ihr auch schon verrückte Sachen machen. Also ihr könntet ja darauf halt sozusagen, da installiert man halt sozusagen sowas wie so ein kleines abgespecktes Linux drauf halt so, also so, oder so ein angepassteres Linux halt so. Und da ist auch analoge, da sind auch analoge Ausgänge drauf. Das heißt, ihr könntet durchaus halt sozusagen mit dem Ding halt so, da gleich halt sozusagen ein paar LEDs ranflanschen. Und dann, wenn da irgendwas ist, zum Beispiel halt so, was ist, eine neue E-Mail da oder sowas halt so, oder wenn ihr den Minecraft, ich glaube Minecraft war eure Idee, Minecraft-Server halt sozusagen zu benutzen, ja, halt so, wenn bei Minecraft irgendwas passiert, da bin ich jetzt nicht ganz genau drin halt sozusagen, was ist ich, wenn drei Schafe zu viel irgendwie vor der Hütte grasen oder sowas halt so,
naja,
dann könnte, gesagt, da könnten da eine grüne und eine rote LED drauf leuchten oder sowas halt so, das kann man da alles damit machen. Das sind da schon lustige Sachen damit möglich, also so.
Ja, also ich kann jetzt sagen, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, ist halt so, erstmal mehr so in die Basics zu gehen, also was das Handwerkliche betrifft, um das halt auch zu verstehen und mal gucken, ob das mir mit dem Programmieren, ob ich da einen Zugang dann halt finde. Also sag mal, dieses Coda-Dojo für Kinder, das wird dann auch ein Coda-Dojo im Zweifelsfall für mich. Und das müssen wir einfach ausprobieren, dann werden wir berichten, Joscha. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Du knackst erstmal fröhlich alle Kellerschlösser im Haus.
Schalalalala.
Ja. Okay, dann wäre es jetzt soweit oder habt ihr noch Themen?
Ich nicht.
Was willst du denn mitnehmen? Also so, also das würde mich interessieren. Also so mit Joscha. Also so, ne, also was von dem hast du, was du jetzt hier gesehen hast? Also Ringe schmieden, Pentabug bauen.
Naja, also den Pentabug und den Ring. Also auch das Werkzeug werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Alles, auch die Gedanken, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe beim Pentabug schon so gut wie die Hälfte vergessen, aber...
Das kannst du nachlesen.
Aber ja. Willst du das weiter verfolgen oder willst du das jetzt einfach...
Ja, mal? Natürlich. Also ich kann das ruhig nochmal machen. Mhm. Also ich kann das... Ich meine, wenn man es weiß, dann muss man es ja nicht nur einmal machen, sondern kann man es ja mehrmals tun. Mhm.
Und vor allem, ich glaube, was für uns dann interessant ist, ist halt so Ideen haben. Also das heißt, was wollen wir machen und dann überlegen, wie setzen wir das um. Mhm. Das heißt, bei dem Pentabug ist jetzt, war der eine Punkt, war ja, kriegt das Ding erstmal zusammengebaut. Der nächste Punkt bei diesem Pentabug ist ja, was wollen wir damit machen? Mhm. Also was soll er können und wie machen wir das dann? Mhm. Ich denke, das wären so die nächsten Schritte, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Da wird bei uns beiden, glaube ich, die Lernkurve so steil sein. Mhm. Mal sehen. Gut, Joscha, dann kannst du ja den Hörern tschüss sagen, die jetzt live zugehört haben. Vielen Dank.
Gut, und
für den Rest gibt es das gleich aus der
Konserve.
Ciao.